Mittlerweile kann man ja auch alles werden, tatsächlich. Du kannst ja Miss Sauerland werden, Miss Witten, Miss Stück. Du kannst wirklich so viel werden heute. Ja. Und Leute, ich habe das gegoogelt. Das gibt's wirklich. Es gibt auch Miss Bushaltestelle. Also das ist komplett krank. Und da habe ich mir aber gedacht, nee, komm, das ist viel zu einfach, ne? Wenn es immer nur so nach dem Aussehen geht. Und das hat auch nichts von Wert irgendwie. Das vergeht. Und deswegen habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht, was ich machen möchte in meiner Zukunft. Und jetzt mit 24 jungen Jahren bin ich schon ein bisschen mehr auf dem Weg. Weiß ich schon so ungefähr, was mir gefällt und was auch jedenfalls nicht mir gefällt. Und ich bin aber ganz ehrlich, ich hatte Probleme am Anfang. Ne?
Plötzlich Zukunft und andere Assoziationen.
Ich war mit 21 schon Finanzbeamtin auf Lebenszeit. Ey, ich hätte eigentlich nie wieder arbeiten müssen.
Die Comedienne Jacqueline Feldmann.
Ich kann euch beruhigen, ich bin keine Assi-Bratze, ich bin eine Ghetto-Bitch.
Ein Porträt von Achim Hahn.
Wenn man so erwachsen wird, ne, wenn man so ein bisschen älter wird, da beschäftigt man sich irgendwann ja auch mal mit Ernährung. Und ich hau's jetzt raus. Ich ernähre mich tatsächlich vegan. Ja, Stimmung, geil, ne?
Aber was viel schlimmer ist?
Mein Name ist Jacqueline und ich glaube, viele von euch haben sich gerade so gedacht, so, boah, nee.
Sie ist jung, frech und unverblümt. Schon allein deshalb gilt Jacqueline Feldmann als eine der Hoffnungsträgerinnen einer ganz neuen Generation weiblicher Comedians, trotz ihres Vornamens. Denn, wie sie nur zu gut aus eigener Erfahrung weiß...
Bei diesem Namen, ne, Jacqueline, ist schon irgendwie scheiße, ne? So, Jacqueline kriegt man im Kopf immer eigentlich direkt so eine Assoziation, oder? Das ist so... typisch, ne, bei diesem Namen Jacqueline oder auch bei Chantal, ne, oder Justin, Schalke, ne, das ist irgendwie.
Da steht eine junge Frau, derzeit blond, cool gestylt, meist ganz in Schwarz mit weißem Logoschriftzug auf dem ärmellosen Shirt, damit das Tattoo am linken Arm zur Geltung kommt, und erzählt drauf los.
Mit so einem Namen, ja, da hat man es echt schwer, weil die Leute glauben echt, man ist asozial nur aufgrund des Namens. Die Leute denken zum Beispiel echt so Sachen wie, dass sie mit mir in so einer Assi-Sprache reden müssten, weil ich die sonst nicht verstehen würde, ja. Kam letztens so ein richtiger Checker auf mich zu, ja. Hose auf 7:30, Kapuze auf. Ey. Ey, Jacqueline. Ey, Jacqueline, ey. Ich ficke deine Mutter. Und ich so, boah, Papa, ey.
24 Jahre ist sie jung. Und seitdem sie 17 ist, treibt sich Jacqueline Feldmann auf Comedy-Bühnen herum. Aus Leidenschaft erst. Sicher auch, um aus dem Sauerland rauszukommen, wo sie geboren wurde.
Ja, in Plettenberg gibt's nicht so viel. Ich weiß gar nicht, sagt euch Plettenberg irgendetwas? Nee? Schwimmbad. Ja, ja, ja. Komm, ja, das Schwimmbad, ne? Das Aquamagis, ne? Warst du da schon mal? Ja. Ja, ne? Da gibt's ja so eine geile Rutsche, ne? Ja, wir haben mehrere Rutschen, ja. Vor allem eine ganz besondere. Damit waren wir sogar, ich will nicht angeben, damit waren wir sogar bei Galileo als Beitrag, ja. Ich glaube, Galileo hat sich überlegt, irgendwie so, scheiße, worüber können wir noch berichten? Über Schoko-Ostereier, über Weihnachtsmänner? Komm, wir testen ein paar Rutschen im Sauerland. Ne? Und dann sind wir nach uns gekommen, nach Plettenberg. Und wir haben eine Stehrutsche, und zwar die erste in Deutschland. Und wir hatten auch die erste Looping-Rutsche. Und wie gesagt, es gibt einen Beitrag darüber. Den könnt ihr euch auch anschauen auf YouTube. Damit waren wir sogar mal eine Zeit lang auf Platz 1 der Trends. Und das ist schön, weil man sieht, wie zwei Leute diese Rutsche immer testen. Ne? Immer so ein Mädchen, was so ins Fernsehen will. So, ja, okay. Und ein Typ war dabei, der wurde vorgestellt mit Tobi 23 Profi-Rutscher. Und da habe ich nur gedacht, wie stolz müssen seine Eltern gewesen sein, als er nach Hause kam und gesagt hat, Mama, Papa, ich werde Profirutscher. Wahrscheinlich genauso stolz wie meine Eltern, als ich gesagt habe, Mama, Papa, ich werde jetzt Comedian. Ja.
Ich habe mich schon immer für Comedy interessiert, also so auch als Kind. Ich war immer so diejenige, die immer diese ganzen Comedy-Sendungen sehen wollte im Fernsehen und habe mich immer damit beschäftigt. Und 2010, 11 war so die Zeit, wo YouTube ganz groß wurde, wo, sag ich mal, die ganzen Kollegen und Kollegen, die ich jetzt habe, quasi dort ihre Stand-Ups präsentiert haben. Das habe ich mir alles angeschaut und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, wie sind die da drauf gekommen? Ich will das auch können und lernen, weil ich interessiere mich echt dafür.
Doch bevor es soweit war, hat sie einiges durchprobiert, wie sie später auf der Bühne erzählt.
Ich habe, wie gesagt, viel versucht, auch vor der Comedy habe ich viel gemacht. Ich habe zum Beispiel Hammerwerfen versucht, ja, ein sehr femininer Sport, ich weiß. Man glaubt es auch kaum, aber ich habe wirklich eine Hammerwurfkarriere hinter mir gelassen, wirklich richtig krass. Ich war sogar mit 14 westfälische Meisterin. Knaller, oder? Hammer. Danke für euer Mitleid. Vielen Dank. Ja, es stimmt wirklich. Ne? Kann man auch googeln. Ne? Da kann man dann sehen, wie ich vor der Operation aussah. Es war schon schlimm. Es war schlimm. Aber ich habe auch irgendwann damit aufgehört, weil ich habe gemerkt, mit Hammerwerfen mit 14, da lernt man keine Jungs kennen. Das funktioniert nicht. Ne? Da lernt man höchstens Mädels kennen, die aussehen wie Jungs, aber sonst nicht. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche neue Sachen. So, und dann irgendwann wurde ich auch ein bisschen älter, ne? So 16, 17. Und dann habe ich bei einer Sache mitgemacht. Im Nachhinein denke ich mir so, okay, darauf kann man eigentlich nicht stolz sein. Und zwar habe ich mitgemacht bei der Wahl zum Miss Sauerland. Und ich habe da den 8. Platz gemacht. Ja. Danke auch dafür. Danke, dass ihr klatscht, das ist sehr nett, aber das müsst ihr nicht. Ich meine, mein Vater hat gewonnen. Auf Platz 3 war eine Kuh, aber so ist es im Sauerland. Ich bin immer eine 8. geworden, was auch komisch ist, weil es haben nur 6 mitgemacht. Das fand ich doof, aber mir ist aufgefallen, man kann alles werden. Ne? Man kann Miss Mörs werden, ne? Man kann Miss Krefeld werden, Miss Sauerland, Miss Stück. Du kannst alles heutzutage machen, alles, ja. Komplett, ja. Man kann bei Germany's Next Topmodel mitmachen, man kann so viel machen. Und da habe ich mir aber immer gedacht, okay, nee, das ist zu einfach. Ja, so Berufe, das muss ja irgendwie einen Sinn auch ergeben, ne, für die Zukunft. Man muss ja auch irgendwie was Seriöses machen, was einem auch auf Zukunft irgendwie Geld bringt, ne, wovon man leben kann, womit man alt werden kann. Habe mich damit sehr viel beschäftigt und ich habe gemerkt, das ist nicht so einfach wie bei meinen Eltern. Ne. Meine Eltern sind beide 64, ne, also die haben mich sehr spät bekommen. Und die habe ich mal gefragt, Mama, Papa, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euren Job gefunden? Und die so, ja, Jacqueline, wir haben einfach das gemacht, was unsere Eltern gemacht haben. Ja, das ist ziemlich einfach, ne? Also Kinder von Bankangestellten wurden einfach Bankangestellte. Und Kinder von Industriekaufmännern wurden einfach Industriekaufmänner. Und Kinder von Assi-Kriminellen wurden einfach Politiker. Ja, das war einfach, ja. Aber heute ist es schwierig, ne? Du hast so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich weiß noch, wie ich damals stand in der Schule mit meinem Abschlusszeugnis in der Hand, wie verwirrt ich war, ne? Wie verwirrt ich war mit diesem Zeugnis. Und ich weiß, viele denken sich in dem Moment, was? Sie heißt Jacqueline und hat einen Abschluss? Na, ob das so stimmt?
Die Zukunft, ihr Thema, besonders im neuen Programm, mit dem Jacqueline Feldmann zeigt, dass Leben nicht unbedingt in den vorgezeichneten Bahnen ablaufen muss, die die Gattung Berufsberater so vorsieht.
Plötzlich Zukunft konnte ja keiner wissen. Und da geht es genau um diesen Moment, wenn man jung ist und plötzlich vor seiner Zukunft steht und mit Sachen überfordert ist, die auf einen zukommen.
Auch sie selbst hatte sich irgendwann überlegt.
Ich will einfach was mit Menschen machen und sie zum Lachen bringen und sie unterhalten. Ja. Deswegen habe ich auch mit 16 natürlich eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht.
Erzählt sie. Und auch, wie sie dem väterlichen Darth Vader des Finanzamtes begegnete.
Weil der war immer schwarz gekleidet, war starker Raucher. Und immer, wenn er mit mir geredet hat, dann war das wie bei Star Wars mit Darth Vader so.
Jacqueline, spürst du die Macht? Jacqueline, benutze die Macht.
Ja, habe ich erstmal direkt 5 Leute gefändet. Ja. Nein. Und ich muss sagen, ich war sogar nach meiner Ausbildung sehr schnell Finanzbeamtin auf Lebenszeit geworden. Ja, auf Lebenszeit. Also ich hätte eigentlich nie wieder arbeiten müssen.
Beamtin auf Lebenszeit mit 21. Dennoch für Jacqueline Feldmann nicht unbedingt die verlockendste Aussicht. Zumal sie schon während ihrer Ausbildung beim Finanzamt erste Auftritte als angehende Comedienne hinter sich hatte.
Aber ich saß da mal und dachte, boah, das ist so blöd hier, ne? Auch mit diesem Telefon und alles so mit Schnur und so, weißt du, so noch Wählscheibe da dran, ne? Weiß ich noch, kamen die immer rein und haben mir versucht, so am ersten Tag alles zu erklären, so, ne? Weiß ich noch, kam der Ausbildungsleiter rein und sagte so, ja, hier ist das Telefon und Frau Feldmann, da wollen wir Ihnen noch was kurz zu sagen. Wenn das klingelt, dann gehen Sie nie dran, ne? Bitte nicht rangehen, auch wenn, egal was passiert, wenn das klingelt, nie drangehen. Ne? Ich so, okay, was passiert denn, wenn ich aus Versehen da drangehe? So, dass ich so, ja, da gibt es einen Knopf, den drücken Sie. Aber passiert nichts, drücken Sie einfach, dann ist gut, dann können Sie wieder Kaffee trinken gehen. So, ne? Ist okay. Und dann hat mich interessiert, was dieser Knopf kann. Ne? Ich bin ganz ehrlich, dann habe ich tatsächlich mich selber angerufen. Ne? Und dann kam irgendwann die Schalte, wenn du drauf drückst, legt das Telefon quasi auf. Du bist denjenigen, der dich angerufen hat und eine Frage hat, also den Bürger, bist du auf einmal los. Und der kriegt dann zu hören, sehr geehrter Bürger, sehr geehrte Bürgerin, leider rufen Sie außerhalb unserer Arbeitszeiten an. Bitte versuchen Sie es morgen noch einmal von 9 bis 9.01 Uhr. Viel Glück. So krass, ja. Den Knopf gibt's wirklich. Ja,
dieser Knopf, dieses Telefon, also da gibt es tatsächlich eine Schalte, die einen da irgendwie rausdrückt, aber jetzt diesen speziellen Knopf, der da diesen lustigen Aufsager macht, den gab es jetzt nicht natürlich. Ich muss da die Illusion nehmen, das ist natürlich Comedy, aber es gibt trotzdem diese Schalten, wo der Anrufbeantworter einem sagt, ja, wir sind in einer Konferenz, wir sind im Meeting, wir sind morgen erst, wir sind in 3 Stunden wieder da. Also es gibt schon so Ausredenknöpfe, sag ich mal. Ne?
Die sind halt super unmodern und altbacken. Wirklich, ich saß da vor meinem PC, also man kann es als PC noch beschreiben, ja. Aber gut, für meine älteren Kollegen waren wir schon Silicon Valley tatsächlich. Gut, das Modernste, was ich damals hatte, war ein Kuli, der mit 3 Farben schreiben kann. Da war ich sehr stolz drauf, ja. Und ich muss echt sagen, also es war auch so ein Grund, warum ich gegangen bin.
Das war jetzt nie mein Traumjob, beim Finanzamt zu landen. Ich hatte nie das Ziel gehabt, verbeamtet zu werden auf Lebenszeit. Das war eigentlich nie in meinem Kopf irgendwie. Und dann, als ich es hatte, war ich so, ah, okay, krass, jetzt habe ich hier so einen Job und ich bin hier voll abgesichert für mein ganzes Leben lang. Das ist ja schon eigentlich ganz cool. Aber das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Das hat mich gar nicht irgendwie vollendet so irgendwie. Und ich bin noch so jung und ich dachte so, oh, das war's jetzt so? Okay, jetzt sitze ich hier. Und es war irgendwie alles so schon fertig so. Und ich dachte so, ich bin 21 und es kann doch nicht sein, dass jetzt alles schon fertig ist. So, das Leben geht ja gerade erstmal los. Und dann hatte ich immer diese Comedy, die mich so voll glücklich gemacht hat und mich so voll kreativ hat werden lassen, was beim Finanzamt ja gar nicht so ist. Da ist ja gar nichts kreativ, außer das Klopapier.
Comedy und Steuerverwaltung, eine strange Mischung, die Jacqueline Feldmann auf Dauer ziemlich viel Kraft kostete.
Weil wenn man so 2 Jobs macht, der eine beginnt um, sag ich mal, 7:30 und geht bis, ja, 4, 4:30 und dann fährt man noch zu Auftritten und muss auftreten und keine Ahnung wo, in Augsburg, in Lübeck, überall. Und wenn man dann wieder nach Hause kommt und am nächsten Tag wieder um 7:30 im Finanzamt sein muss, dann geht das irgendwann auf den Körper. Ich habe das lange, ich glaube 1,5 Jahre, einfach so komplett durchgehalten. Aber irgendwann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Ich muss jetzt einen Cut finden.
Manchmal hat man ja so Gründe, auch warum man geht von der Arbeit. Ne? Also entweder ist man selber der Grund. So irgendwie, man hat irgendwas geklaut oder so, keine Ahnung, was man macht. Ne? Oder man hat selber Gründe. Ne? Zum Beispiel gefällt es einem nicht. Ne? Man möchte nochmal was ändern irgendwie. Oder irgendwie, man mag den Job nicht. Man mag zum Beispiel, was mag man an der Arbeit nicht? Was kann man nicht mögen? Die Arbeit generell. Ne? So die Arbeit mag man nicht. Ne? Oder auch vielleicht den Chef, ne? Oder vielleicht auch Kollegen. Ne? Und ich hatte tatsächlich eine Gruppe, die mich auch so ein bisschen, die ein Grund waren, warum ich gegangen bin. Diese Gruppe von Kolleginnen, kennt ihr diese Gruppe von Kolleginnen? Diese etwas älteren Frauen, die immer so im Rudel zusammen zu diesen Geburtstagen gehen, ne? Die auch jetzt gerade hier rausgehen, ne? Weil sie merken, ich rede darüber. Nein, aber diese etwas älteren Frauen, die immer so giggeln. Kennt ihr auf der Arbeit diese Elkes, diese Petras, diese Sabines, ja, die immer so zusammenhängen, ja, diese Lästerschwestern, ne, die wirklich alles zusammen machen, auch wenn sie nicht arbeiten, ne, dann hängen die auch immer gerne im Zug und trinken Sekt und sind verrückt, ne, ja, und sagen so Sachen wie, hoch Gabi, haben wir noch genug Sekt? Und dann, nein, Gudrun, wir haben nur noch 8 Flaschen. Na, ob das reicht? Wir sind so verrückt, Prost, ja. Genau die. Ja.
Die Entscheidung für die Comedy fiel ihr jedenfalls nicht schwer, zumal sie schon sehr schnell nach den ersten Auftritten von Fernsehredakteuren und Managern belagert wurde, wie sie erzählt.
In der Comedy-Szene gibt es wenig Frauen und am Anfang war es schon tatsächlich so, dass da viele Leute auf einen zukamen, so, ah ja, eine Frau, wow, mal endlich eine neue Frau, weil es gibt natürlich auch schon, gab schon vor mir viele Frauen, bekannte Frauen, aber trotzdem so diese jüngere Generation von Mädels, die jetzt viel mehr da ist, was ich echt schön finde, die gab es so 2011 gar nicht so richtig. Da waren es dann 3 Mädels, so, die so in meinem Alter waren oder ein bisschen älter sind als ich. Und da haben sich dann alle irgendwie drauf gestürzt tatsächlich so, ne? Also da ist dann natürlich, sind die Fernsehsender schnell irgendwie an einem dran. Und bei mir waren echt so 3, 4 Manager, die da angeklopft haben, die einen da ganz groß rausbringen wollten und so. Und ich hatte aber schon damals schon eine ganz gute Menschenkenntnis. Und habe mir da alles immer durchgelesen und dachte so, nee, das will ich gar nicht. Und ich hatte ja einen sicheren Job, ich hatte ja nichts zu verlieren. So, ne? Und da habe ich mir das alles genau angeschaut und habe echt lange gewartet, bis ich da mit jemandem zusammengearbeitet habe.
2 Soloprogramme hat die gebürtige Sauerländerin seitdem herausgebracht. Zuletzt 2017, plötzlich Zukunft, konnte ja keiner wissen. und sie hat sich damit inzwischen als Comedienne etabliert, die, wie einige weibliche Comedians,
auf die Bühne gehen und sagen, was wir denken, sondern einfach das, was wir gerade fühlen und dass wir das gerade raussagen. Das ist, glaube ich, einfach mittlerweile eine Art von Comedienz, die es gibt. Es gibt natürlich auch immer noch die sich verkleiden oder eine Rolle spielen oder Lieder singen dabei. Die gibt es auch immer noch, was ja auch total die Berechtigung hat, finde ich. Aber ich nehme es so wahr, dass es, ja, ich finde ja auch nicht alles lustig, was die Mädels machen. Also nur weil es eine Frau ist, denke ich mir auch nicht nur, wow, das ist jetzt total witzig, weil es ein Mädel ist. Ich finde es auch manchmal einfach nicht lustig. Aber ich denke, jeder von den Mädels hat irgendwie ihre Berechtigung, da zu sein. So sehe ich das immer. Und ich finde es toll, je mehr es davon gibt. Und wenn eine Caroline dort ist, dann ist es toll, wenn die einen mitzieht, so wie wir jetzt beim Comedy-Preis, und einen vorstellt in einer kleinen Matz, auch wenn es so eine kleine Matz ist.
Die als Running Gag während der Comedy-Preisverleihung der Frage nachging, warum es denn so wenig komische Nachwuchsfrauen gäbe.
Ich weiß nicht, ob die gesehen wurde, wo wir quasi von unseren Vorbildern, von unseren größeren Ichs quasi umgebracht wurden. Also Caroline Kebekus hat dann mich quasi auf der Bühne in die Luft gejagt oder eine Tanne mit einem Gabelstapler aufgespielt. Oder eine Larissa Ries wurde von einer Annette Frier erwürgt oder eine Hazel Brugger wurde von einer Martina Hill mit einer Toblerone erschlagen, dann ist es witzig, dann ist es echt toll und wir haben alle, die da sind oder auch noch andere, haben alle ihre Berechtigung und es ist schön, wenn alle Hand in Hand gehen und sich irgendwie helfen und das passiert immer mehr und ich hoffe, dass es auch noch mehr in Zukunft wird.
Für Jacqueline Feldmann war der Einstieg vor allem durch die schnelle Fernseh- und damit Internetpräsenz leichter. Doch auch ihr bleibt die Erfahrung der klassischen Ochsentour nicht erspart, mit allen Höhen und Tiefen.
Ich merke das tatsächlich von Spielstätte zu Spielstätte, ist es echt unterschiedlich. Also manchmal dann spiele ich zum Beispiel in Hamburg im Schmidtchen und es ist 2 Tage lang voll mit 200 Leuten und man denkt so, oh krass, ja, das ist schon echt toll. Ne? Und dann denke ich mir so, aber auch 20, 30, 40 in Witten sind toll, weil es sind immerhin Leute, die ich gar nicht kenne. So, und dann denke ich mir so, ja, mach das erstmal. Und spiele dann auch super gerne. Also viele sagen ja auch ab, ne? Auftritte, wo 20, 30 sind. Klar, auch Veranstalter, für die lohnt es sich dann einfach teilweise gar nicht. Aber ich spiele auch vor 7. Es ist mir so egal, weil ich mir denke, hey, das sind 7 Leute, die ich nicht kenne. Das sind mehr, als zu meinem Geburtstag kommen.
Ja, aber gut, ich habe mich entlassen lassen. Ne? Und ich fand das aber eigentlich ganz gut, ne, das gemacht zu haben, weil so eine Ausbildung ist wichtig für einen jungen Menschen. Ne? Das formt dich, das lässt dich erwachsen werden und so. Und man kann auch seine Steuer machen, wenn du halt da die Ausbildung gemacht hast. Das ist voll gut. Ich habe mir auch immer irgendwie gedacht, eigentlich müsste man in seinem Leben so mehrere Ausbildungen haben. Ne? Einmal beim Finanzamt, bei der Bank, bei der Versicherung und als Kfz-Mechaniker oder so. Ne? Dann kannst du alles in deinem Leben abgelten, ne? Kannst alles selber machen. Und das fand ich halt voll wichtig, weil irgendwie kriegt man es ja auch nicht beigebracht, so wichtige Dinge in der Schule zum Beispiel. Ne? Du kriegst ja als Kind nichts erzählt über Miete oder Steuern oder Versicherung oder wie man so einen Handyvertrag liest. Ne? Nichts. Aber die Kinder heutzutage können alles ausrechnen, zum Beispiel den Umfang der Sonne, ganz wichtig, ja. Die können dir erklären, wo Plettenberg liegt, ja, wie schnell man mit der Stehrutsche wieder unten ist, die können alles, denken aber immer noch, Brutto und Netto sind Supermärkte, weißt du, da läuft was falsch, ja. Ja, schön, ne? Gerade zu sehen, so die Älteren lachen, ne, und die Jüngeren fragen sich immer so, was war daran falsch? Fuck man. Ich hatte mal eine Show in Ulm, so, ne? Und ich spiele das so, ne? Und nach der Show kommen echt 2 Mädchen auf mich zu und die eine sagt original so, ey, was laberst du da? Ich gehe mal Netto. Brutto gibt's nur im Norden und geht, so, ne? Und man steht da so, ist das gerade passiert? Ja. Das finde ich echt doof, ne, dass man das denen nicht beibringt, weil das ist wichtig, ne, auch mit Geld umzugehen. Die kriegen es nicht beigebracht. Ich habe letztens Fernsehen geschaut und habe ich ein Mädel in meinem Alter gesehen, die hatte keine Ausbildung, nichts. Ne, und da dachte ich so, okay, die hat schon ein bisschen schwer. Ne, und da habe ich echt gemerkt, boah, das ist echt gut, dass ich das gemacht habe, weil die hatte ihr Leben gar nicht im Griff. Ne, so. Die ist zum Beispiel schwarz gefahren, ne, und musste dann 2 Wochen in den Knast, ne, weil sie halt schwarz gefahren ist und die Strafe nicht bezahlen konnte. Ja, und dann ist sie in die JVA gefahren, mit der Bahn schwarz. Da habe ich gedacht, das macht keinen Sinn. Es ist wie, als wenn man mit dem Auto zur Fahrschule fährt, weißt du, das macht keinen Sinn. Ja, und da denke ich mir so, hey, hilf denen, weißt du, so bringt denen mal das Wichtigste bei, mit Geld umgehen, das ist echt wichtig. Voll viele junge Leute verschulden sich auch voll früh, ne, durch Handyverträge, ne, durch Follower kaufen für Instagram und so, ne, voll viele, ne, und ich denke mir mal, hey, das kann so einfach sein.
Mein erstes Soloprogramm, Zum Glück verrückt, hieß das. Das habe ich tatsächlich geschrieben, so durch die ersten zwei, drei Jahre und habe das dann quasi schon während meiner Zeit noch beim Finanzamt schon gespielt. Also ich bin schon auf Tour gewesen mit dem ersten Programm, wo ich noch beim Finanzamt war. Das war eigentlich zusammengeklöppelt aus allem, was ich mal irgendwie versucht habe zu machen. Und hatte nicht so einen richtig roten Faden tatsächlich. Finde ich aber, ist gar nicht schlimm so fürs erste Programm. Ist völlig in Ordnung, wenn man noch so jung ist. Das hatte dann noch mehr dieses Thema mit meinem Namen, Jacqueline, das im zweiten Programm ja ganz kurz noch am Anfang aber aufploppt. Aber das hatte dann viel mehr davon und viel mehr von Schule noch, also so richtig viel Schule und mit Mama und Papa Auto fahren, diesen Führerschein mit 17 und solche Sachen. Oder halt auch mit einer besten Freundin, der Franzi, die ich damals in dem Programm hatte, genau, was ich da mit der erlebt habe, dass wir im Zumba-Kurs waren und solche Sachen. So.
Kennt ihr Zumba, ne? Diese lateinamerikanische Fitness-Dingsbums, ne? Hier mit Flamenco, Salsa, Tanga, ne? Diese ganzen Tanzarten, ne? Und dann habe ich sie vorgeschlagen. Ich so, Zumba, komm, Franzi, wir gehen zum Zumba. Ich so, kennst du Zumba? Sie so, ja, Zumba kenne ich. Das ist doch das Warzenschwein von König der Löwen, ne? Das so, Franzi.
Die Franzi ist ein Mix aus zwei, drei Freundinnen tatsächlich. Also ich habe mir drei Freundinnen habe ich genommen als Vorbild. Von der einen den Namen, von der anderen die Art, von der anderen, keine Ahnung, das Aussehen, so vom Spielen her für mich auch. Das war so ein Mix aus allem und da wusste keine so recht, wer gemeint ist. Das fand ich ganz witzig immer. Oder, sag ich mal, meine Mama, die wird natürlich direkt angesprochen, aber die weiß auch, was sie gesagt hat und was nicht. Und da weiß sie genau, ja, das hat die sich wieder ausgedacht hier, weißt du, so die Jacqueline wieder. Oder meine Schwester oder so, ne? Die kommt natürlich auch ganz kurz immer vor.
Ich liebe die Digitalisierung. Meine Mutter liebt es auch. Die beschäftigt sich jetzt volle Kanne damit, mit der Digitalisierung. Ja. Meine Mutter hat alles. Meine Mutter hat einen Thermomix. Meine Mutter hat ein E-Bike. Und meine Mutter hat auch Alexa. Ja, tatsächlich. Die ist volle Kanne. Und meine Mutter hat auch Facebook. Yep. Meine Mutter verlinkt auch alle bei Facebook. Mittlerweile. Wir haben ihr das beigebracht. Das war der größte Fehler. Ja, also falls ihr Eltern habt, denen ihr das noch nicht beigebracht habt, macht es bitte auch nicht. Ja? Es war wirklich so schlimm. Wir haben mir das gezeigt und dann hat meine Mutter mich auf allem verlinkt. Ne? Auf so einer Blume. So eine stinknormale Blume. Und sie saß da vor dem PC. Jacqueline Feldmann. Dann habe ich mir sie vorgestellt, wie sie da wirklich sitzt. Ne? Und sie hat das nicht nur bei einem Bild gemacht, sondern bei 53 anderen auch noch. Und dann kam so als nächstes, markiere die dümmste Person, die du kennst. Jacqueline Feldmann. Danach kam, markiere die unlustigste Person, die du kennst. Und sie, ja, Jacqueline Feldmann. Und ich saß da und sehe mir das an und denke mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja? Auf was verlinkt die mich da? Habe ich ihr geantwortet, ne? Unter diesem unlustigste Person. Ich so, boah, Mama, das ist voll gemein. Außerdem ist Humor Geschmackssache, das kannst du nicht verallgemeinern. Und hat mein Vater drunter geschrieben, ach, Jackie Mausi, wärst du mal lieber beim Finanzamt geblieben? Meiner Schwester gefällt das. Und ich dachte mir, wollen die mich verarschen? Und dann habe ich mir gedacht, nö, jetzt räche ich mich auch mal, jetzt verlinke ich die auch. So, dann habe ich meine Mutter auch verlinkt und zwar unter dem Meme, markiere jemanden, der trotz Thermomix nicht kochen kann. Ja, danach hat sie mich auch verlinkt und zwar unter markiere jemanden, der enterbt wird. Ja, den Thermomix kriegt jetzt meine Schwester. So ist das, ne?
Die sind da alle echt cool mit, ne? Die hören das immer und denken sich, ah ja, lass die mal wieder reden, so, ne? Denen ist das total egal, so die. Die sind cool, solange ich die jetzt nicht beleidige oder, keine Ahnung, mit irgendwem vergleiche oder so, der, wo sie es richtig blöd finden. Ich glaube, da sagen die dann auch nichts. Ne?
Gut 80% ihrer Geschichten seien selbst erlebt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Themen sich in dem Lebenszeitraum bis 24 bewegen.
Und da geht es genau um diesen Moment, wenn man jung ist und plötzlich vor seiner Zukunft steht und mit Sachen überfordert ist, die auf einen zukommen. Zum Beispiel erste Steuererklärung. Wo ich jetzt kein Problem mit habe, aber viele andere und ich fühle mich in die rein und versuche so ein bisschen zu verstehen, was sie machen oder erste eigene Wohnung, wie funktioniert so eine Wohnung, ne? Diese ganzen Sachen oder wie ist es, wenn man mal auf einer WG-Party gelandet ist das erste Mal, wie ist das für jemanden, der noch so jung ist, der gerade irgendwie so an Anfang 20, Mitte 20 ist, diese ganzen Sachen zu erleben. Ne? Wofür entscheide ich mich beruflich? Was will ich mal werden? Weil man heutzutage ja auch irgendwie alles werden kann. Diese ganzen Fragen, die ich mir selber gestellt habe, Die habe ich so ein bisschen anhand meiner eigenen Geschichte im zweiten Programm humoristisch dargestellt, genau.
Das kann so einfach sein. Ne? Zum Beispiel habe ich mal mich beraten lassen, ganz am Anfang so. Ne? Auch so wegen Geld und so bei der Sparkasse, ne? Bin ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, muss ich das hier angeben, dass das Werbung ist? Nein, oder? Ne? Sparkasse, ne? Ist ja scheißegal, welche Bank. Auf jeden Fall, die Sparkassen hatten echt ein cooles Feature für junge Menschen. Und zwar kann man sich einstellen lassen, dass wenn du so im Minus bist, ne? So Minus, ne? Ich habe das auch mal getestet, so ab minus 500, kann man das machen? Da kann man sich einstellen lassen, dass am Kontoautomaten nicht mehr der Kontostand mit minus 500 kommt, sondern direkt das Gesicht von Peter Zwegert. Das finde ich ist cool. Das ist toll. Ab minus 1000 kommt noch Nadel Abdel Farag. Das finde ich echt, das ist wichtig. Ja, das ist Abschreckung, ne? So. Damit kann man das jungen Leuten beibringen. Die kennen den, ne? Ja, so. Und das finde ich echt wichtig. So, ne? Und das fehlt echt.
Die Authentizität ihrer Geschichten ist Jacqueline Feldmann sehr wichtig. Sie möchte von ihrem eigenen Erleben erzählen und Identifikationsmöglichkeiten anbieten, aber auch in gewisser Weise Lebenshilfe.
Damit die Leute sich dann auch vielleicht besser verstanden fühlen. Und da ist mir wichtig, dass sie einfach merken, dass es authentisch ist.
Bleibt natürlich das Restrisiko einer klassischen Kabarettbühne. Dort ist das Publikum schließlich deutlich älter als ihre eigentliche Zielgruppe.
Ich weiß nicht, vielleicht sind ja auch heute Abend welche hier in meinem Alter. Mal kurz vielleicht klatschen. Wer ist denn so in meinem Alter, so 24, so um die 20? Ja. Yay! Yeah. Das sind echt wenige. Aber immerhin mehr als da, wo ich letztens unterwegs war. Ich war nämlich, ihr glaubt es, ich war 3 Wochen lang eingesperrt in so einem Altersheim. Ehrlich. Also ich war nicht in so einem Altersheim eingesperrt. Ich war auf der AIDA, hier diesem Kreuzfahrtschiff. Kennt ihr, ne? Ich war dort, ey, und ohne Scheiß, diese Menschen, die Kreuzfahrtschiffs Urlaub machen, die sind etwas älter. So, das ist ja auch nicht schlimm, ne, aber die haben so eine eigene Dynamik. Ne? Ich war auf diesem Schiff und das sind so geil, die Leute. Ne? Für manche, die waren echt sehr, sehr alt tatsächlich. Da hat man echt gedacht, scheiße, für die ist das echt hier die letzte Reise so. Ne? Das war wirklich, ja doch. Und immer, wenn ich in diesen Aufzug gestiegen bin, das war komisch, weil es hat immer nach Erde gerochen. So. Und ich dachte immer, und ich so, ey, das ist krass, oder? Ne? Ich meine, ich bin da aufgetreten, ich habe das jetzt nicht selber gebucht. Ne? Also, die haben mich gebucht, damit ich auftrete. Und ich fand das süß, weil die Leute, die sind so niedlich, außer ältere Menschen. Und vor allem, ein Opa kam nach meinem Auftritt am nächsten Morgen beim Frühstück zu mir und sagte total süß so, Frau Feldmann, ich fand den Auftritt sehr toll und amüsant. Leider habe ich ab der Hälfte nichts mehr verstanden, weil mein Hörgerät ausgegangen ist. Das fand ich irgendwie voll süß. So, ne? Ich dachte mir so, ja, ich habe Gisela und Herbert jetzt auf meiner Seite. So, ne? Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und da habe ich die Frage auch gestellt auf dem Schiff. Ne? Natürlich mit dem Wissen so, jetzt meldet sich eh keiner. So, ich stelle sie die Frage, ist jemand in meinem Alter hier? So um die 24. Und auf einmal applaudieren die alle. Und ich stehe da und ich denke so auf der Bühne, scheiße, die verarschen mich gerade. Ja, aber dann habe ich rausgefunden, dass sie Jahrgang 24 verstanden haben und dann hat es wieder Sinn gemacht, ja. Ja, aber das hat Spaß gemacht, ne?
Und auch wenn ihre Comedy derzeit eher aufs jüngere Publikum zielt, schafft sie doch auch den Spagat zwischen den Generationen mit ihrem witzig faszinierenden Einblick in das Leben einer jungen Frau. Aber natürlich weiß auch Jacqueline Feldmann.
Ich bin 24, was soll ich da Leuten erzählen? Die sind alle viel älter als ich, die Leute, die in meinem Publikum sitzen.
Dieses Steuersystem ist so scheißen kompliziert, das versteht kaum einer. Ne? Und da entstehen dann natürlich auch so Lücken, ne? Wie zum Beispiel Steuerhinterziehung, ja? Oder diese Paradise Papers und so. Ne? Dann kommen natürlich Leute auf Ideen, weil es versteht ja erstmal keiner, selbst das Finanzamt versteht es nicht so wirklich. Und dann kommen die auf die Ideen, okay, gucken wir mal, wo man Steuern nicht hinterziehen kann, wo man Steuern vermeiden kann, wie man sie umgehen kann. Dann kommen Leute auf diese Ideen, ne, wie Paradise Papers oder Panama Papers. Ne. Fand ich ziemlich krass, letztes Jahr, ich weiß noch genau, als diese Panama Papers schon wieder vorbei waren, ich weiß noch damals bei mir im Ort alle so, hey Jacqueline, was sagst du zu Panama Papers? Ich so, keine Ahnung, rauche ich immer. Ne, aber die Paradise Papers, die fand ich noch einen Tacken krasser, weil das war wirklich eine hohe Summe, ne, die da am Staat vorbeigeführt wurde. Es waren ja 17 Millionen Euro, die einfach nur am Staat vorbeigeführt wurden. Einfach 17 Millionen Euro. Da habe ich mir gedacht,
das ist eine krasse Summe. Ne? Das ist wirklich heftig. Das sind umgerechnet 284 Boris Becker-Pleiten. Das fand ich schon ziemlich krass. Ja? Aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist heftig. Es gab auch einen kurzen Aufruhr, ne, durch die ganzen Artikel. Aber eine Woche später hat es keinem mehr gejuckt. Ne? Danach kam irgendwie die nächste Schlagzeile. Irgendwie, das Nutella-Rezept wurde geändert. Und alle so, nein, das Nutella-Rezept. Und die Steuern waren wieder vergessen. Ne? Und das finde ich so schade, ne? Weil das ist wirklich ein wichtiges Thema, finde ich persönlich, weil man halt so viel Schmu machen kann. Ne? Es kommen dann Leute, überlegen sich dann was. Ne? Es gibt ja auch wirklich mittlerweile Statistiken darüber, wie viele Steuern hinterzogen werden, ne? Wie viel dem Staat da durch Verluste gebracht werden. Ne? Zum Beispiel ist es ja wirklich so, laut Schätzungen sind ja wirklich, liegen um die 400 Milliarden deutsches Schwarzgeld einfach so in Steueroasen rum. Da habe ich mir gedacht, Alter, die machen nur Urlaub, ne? Kommt nur noch, dass die irgendwie mit den Handtüchern noch die Liegen reservieren, ne? So in diesen ganzen Steuergebieten, ja? Irgendwie Cayman Island oder so, ne? Und da habe ich mir gedacht, das ist auch so eine Riesenzahl. 400 Milliarden Euro Schwarzgeld. Das sind auch, wenn man das runterbrechen würde, auf uns jeden Einzelnen hier in Deutschland, ja? Wir sind 82 Millionen. Wenn jeder von uns davon ein bisschen was abbekommen würde, von diesen 400 Milliarden, dann hätten wir jeder, wirklich jeder, auch Kinder, 4.800 Euro. Geil, oder? Könnten wir auch alle mal in einer Steueroase rumliegen, oder? Bisschen Urlaub machen, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz geil, ne? Gut, es gibt Leute, die würden damit nicht klarkommen, irgendwie so die Geissens oder so, ne? Da würde irgendwie dieser Robert sagen so, was? 4.800 Euro für Urlaub? Carmen, wo sollen wir denn da hinfahren? Irgendwie nach Wachtendonk oder was? Ja? Geht nicht, ne? Die würden damit nicht klarkommen, ne? Aber wäre schon cool, ne? Wenn das so verteilt werden würde auf uns alle, ne? 82 Millionen sind wir ja hier in Deutschland. Habe ich nachgeschaut, steht auch bei Wikipedia, was im Internet steht, ist wahr. Ja? Aber es gibt einen, der behauptet, dass was anderes, ne? Max Giesinger in seinem Lied. Einer von 80 Millionen. Da habe ich mir gedacht, hä? Wir sind doch 82 Millionen. Wo sind die anderen 2 Millionen hin? Wen schließt der aus? Sind es die 2 Millionen Max-Giesinger-Hater, die seine Musik einfach nicht mehr hören können? Wer schließt aus? Nur so eine Frage am Rand, habe ich mich mal gefragt. Ne? 82 Millionen, aber das ist wichtig. Ne? Wenn 82 Millionen Leute einfach ordentlich ihre Steuern machen würden, dann hätten wir so viel Geld. Ne? Das wäre echt krass. Es gibt ja auch wirklich Platzierungen mittlerweile tatsächlich. Zum Beispiel Deutschland liegt auf Platz 4 der Länder mit den größten Verlusten durch Steuerhinterziehung. Das ist krass, oder? Platz 4. Da habe ich mir gedacht, wir haben es nicht mal aufs Treppchen geschafft. Schon wieder nicht die Besten. Ne? Wie kann das denn? Und wir wären sogar nur auf Platz 6 gelandet, hätten wir nicht Uli Hoeneß und Boris Becker gehabt. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, boah krass, ey, wir sind echt schlecht. Übrigens auf Platz 1 war Nordamerika tatsächlich, auf Platz 1. Ne? Auf Platz 5 war Spanien tatsächlich, aber nur durch Cristiano Ronaldo alleine. Ja? Der hat das alleine rausgehauen. Aber das ist schon, ich finde, das sind krasse Zahlen irgendwie. Ne? Auch es ist wirklich krass. Zum Beispiel Deutschland liegt ja auch, zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, okay, wenn wir da so viele Verluste durch Steuerhinterziehung haben, das kann ja doch gar nicht sein. Wir bezahlen doch so viel Geld. Ja, da haben wir einen tollen Platz, ja. Und zwar liegt Deutschland auf Platz 2 mit der höchsten Steuerbelastung. Cool, ne? Also wir haben auf Platz 2 die höchsten Prozente, ne, an Steuersätzen. Das finde ich cool. Ne? Da habe ich mir gedacht, komm, ey, zweiter Platz. Ne? Die CDU hat auch schon gesagt, ne, wir Platz 1 kriegen wir noch hin. Ne? Da machen wir. Wir machen noch die Steuern ein bisschen höher, ne? Kriegen wir auch Platz 1. Wenn man jetzt diese 400 Milliarden Euro deutsches Schwarzgeld versteuern würden, dann würden wir ungefähr bei 100 Milliarden Euro Steuern rauskommen. Ne? Also der Fiskus hat tatsächlich 100 Milliarden Euro Steuern verloren dadurch. Ja? Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Fiskus? Fiskus? Ich kenne nur Flixbus. Kein Wunder, der kostet 11 Euro von Kiel nach Wien. Natürlich haben die kein Geld. Ja, ja, viele Leute wissen gar nicht, Fiskus, ne? Staat, ne? Der Staat verliert wirklich 100 Milliarden Euro Steuern dadurch. Und da dachte ich mir so, okay, wenn die so viel verlieren, warum schalten die nicht einfach mal Julia Leischig ein von Vermisst? Die sucht das Geld einfach. Ja? Ne? Aber das wäre vielleicht mal eine Idee, um das Geld mal wiederzufinden. Ja, aber es gibt wirklich schon krasse Beispiele ja auch, ne, für Steuerhinterziehung. Uli Hoeneß, langweiliges Beispiel mittlerweile. Ne? Jetzt ganz neu finde ich tatsächlich richtig krass, Cristiano Ronaldo. Krass, oder? Ich meine, der ist heftig. Ne? Der wurde ja auch verurteilt, ne, weil er Steuern hinterzogen hat in Spanien, wo ich mir dachte, wie, was, ich dachte, der ist Portugiese. Warum jetzt Spanien auf einmal? Und da dachte ich mir, okay, egal, Madrid, Mailand, Hauptsache Italien. Ne? So. Und da habe ich mir gedacht, okay, 2 Jahre Bewährung hat er bekommen. 2 Jahre Bewährung. Ne? Oder wie Uli Hoeneß sagen würde, Freispruch. Ne? Natürlich. Ja. Aber da dachte ich mir, okay, das ist schon auch heftig. Ne? So eine Verurteilung bei so einem Star, die so klein ausfällt, das fand ich irgendwie nicht so cool. Gut, er musste auch das Geld zurückzahlen. Ne? 16,7 Millionen Euro Steuern musste er nachzahlen. Und da muss ich sagen, da tat er mir sehr leid. Ja. Auch Cristiano Ronaldo musste dann mit seinem Lamborghini anstatt mit seinem Bugatti zur Arbeit fahren. Das fand ich sehr traurig. Ich bin ehrlich, auch 16,7 ist für Cristiano Ronaldo viel Geld. Ne? Dafür musste er echt 2 Monate arbeiten. Da dachte ich so, ja, da dachte ich so, wow. Ne? Aber viel geiler fand ich, dann zu sehen, hier, Lionel Messi hat ja auch mal Steuern hinterzogen und der hat nur 21 Monate auf Bewährung bekommen. Da dachte ich mir, das ist auch ein Scheißgefühl, ne? Wenn du selbst beim Steuern hinterziehen immer noch hinter deinem Erzrivalen bist, ne? Immer noch auf Platz 2, ne? Was für ein Scheißgefühl, oder?
Abgesehen mal von dieser, nennen wir es Steuerproblematik, die im neuen Programm sogar ansatzweise politische Comedy anklingen lässt, gibt es für ältere Zuschauer allerdings eher wenig Identifikationsmöglichkeiten. Wenn Jacqueline Feldmann etwa von den Absturzerfahrungen auf WG-Partys berichtet oder von den Problemen, die es mit sich bringt, wenn man glaubt, Netto und Brutto hätten sich den deutschen Handelsraum aufgeteilt, wie andere Discounter auch. Sie bietet da wohl eher so etwas wie ethnologische Einblicke in fremde oder fremdgewordene Lebenswelten, von denen der digitale Wahnsinn nur eine ist.
Ja, oder YouTube sagt, so ganz viele neue Jobs. Ich habe das auch mal versucht, meiner Mutter zu erklären, was die alle machen. Ne? Modeblogger zum Beispiel, hat sie nicht gereiht. Ne? Ich so, ja Mama, das sind Leute, die haben da einfach so einen Blog. Und sie so, die haben einfach nur einen Blog? Ich so, ja, ja, einfach nur einen Blog. Sie so, ey Jacqueline, wenn früher jemand einen Blog hatte, war das einfach nur eine Sekretärin? Und da dachte ich, recht hat sie. Ja, oder Social Influencer habe ich sie auch gefragt, ne, ob sie weiß, was das ist. Ne? Social Influencer ist ja, ne, sind ja Leute im Internet, die mit Marketing und Werbung Geld verdienen, ganz einfach, ne, die Leute beeinflussen. Und ich habe sie gefragt und sie meinte so, ja Jacqueline, Social Influencer, das sind doch soziale Menschen mit Grippe, halt dich fern. Das fand ich auch sehr süß, ja.
Erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass einem bewusst ist, dass man nicht nur vor jüngerem Publikum spielt, dass man auch ein bisschen die Älteren abholt und auch deren Generation respektiert, wie sie reden. Ich merke zum Beispiel, wenn ich etwas derbere Wörter sage auf der Bühne, das ist erstmal nicht meine Sprache tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit so redet. Deswegen versuche ich das in meinem Programm auch relativ klein zu halten und als Stilmittel zu benutzen, als Bruch so zwischen diesem Haha, haha, wir sind so nett und dann bumm, kommt auf einmal eine Punchline, die etwas derber ist. Da versuche ich mich trotzdem immer charmant rauszuspielen, indem ich dann mir denke, ich spiele vor deutlich älteren Leuten und die finden das vielleicht jetzt nicht so lustig wie jüngeres Publikum, die derben Humor einfach nur total toll finden. Versuche mich dann immer charmant rauszuspielen, weil mir das bewusst ist, vor wem ich stehe. So, ne? Und dann denke ich immer so, okay, ich versuche alle abzuholen. So. Ich versuche dann Witze reinzubringen, die nur die Jüngeren verstehen, wenn ich von YouTubern rede und Social Influencern und so, was die Älteren nicht verstehen. Versuche es aber gleichzeitig, indem ich es für die Jüngeren spiele, den Älteren mit zu erklären. Geht natürlich auf Kosten der Gagdichte, weil man viel erklären muss teilweise. Aber das finde ich nicht schlimm, solange alle irgendwie auch nicht mit einem Fragezeichen nach Hause fahren. Das fände ich halt schön, ne?
Vor allem YouTube ist für Jacqueline Feldmanns Karriere maßgeblich gewesen. Schon zu Beginn, als sie sich dort noch humortechnisch orientierte und später auch selber durch die zahllosen Kopien von Fernsehauftritten in Erscheinung trat. Inzwischen ist sie natürlich auf allen internetfähigen Kanälen vertreten und hält dort ihre Follower auf dem Laufenden. Und auch ein eigener YouTube-Kanal gehört mittlerweile zum Comedy-Berufsbild. Ihr eigener Content, den sie in Eigenregie in bisher 9 Folgen produzierte, ist die Konferenz im Benz.
Da habe ich mir einfach eine Kamera geholt und habe gesagt, ich habe so interessante Kollegen, ich führe so coole Gespräche mit denen, ich würde gerne das mit denen mal machen für die Zuschauer. Und habe mir dann eine Kamera ins Auto getan, weil ich auch immer viel mit dem Auto rumfahre und schon ganz viele Kollegen mitgenommen habe. Und daraus entstand diese Idee, einfach mal eine Kamera aufzustellen und uns reden zu lassen. Und das habe ich dann gemacht mit ein paar Comedians und Kollegen, die ich echt cool finde.
Herzlich willkommen bei der 4. Konferenz im Benz. Heute mit Bastian Bierenhofer. Genau. Bastian, du bist hier in Köln mit mir.
Nennst du mich Basti? Das macht mich sonst ganz... Nur meine Mama nennt mich Bastian, ja?
Herr Bierenhofer. Aber ey, ich finde das krass, wie aus so einer Situation, dass man bei Werbemillionär, weil man denkt ja, im ersten Moment, was ist, wenn ich wirklich eine Million gewinne, was mache ich damit? Dann hat man ja vielleicht eine ganz andere Vorstellung aus wie als das, was daraus entsteht. So, ne? Dass dich Leute anrufen, die im Buch schreiben.
Ich glaube es ja nicht, dass ich jemals gedacht habe, dass das, ich habe das im Fernsehen blöd dahergeredet. Wirklich nur. Ne?
Total geil.
Und ich natürlich behindert, dass ich gesagt habe, ja, hier, ich habe auch schon ein Buch. Wie blöd muss man sein, um sowas zu erzählen, wenn man es nicht hat? Aber wenn du da sitzt, ist der Druck so groß. Und da habe ich irgendwas erzählt, weil du halt in so einer Zwangssituation bist, irgendwie ja auch ganz sympathisch rüberzukommen. Fahren wir nach vorne links, also nicht über die Brücke. Und, oh, jetzt gibt's den Gas, da ist ein Blitzer.
Okay.
Wirklich, da ist wirklich einer.
Oh, jo, das
ja, das war kein Farce.
Wie viel ist hier denn?
Das wäre schade, wenn Konferenz im Benz in Zukunft daraus besteht, dass die Leute dich fahren müssen. Hier ist 50, du Ömmes. Da, du bleibst auf dieser Bahn. Das ist Köln-Innenstadt. Das sollte man sollte hier kein Scheiß. Das hier ist nicht Plettenberg oder
okay.
So.
Okay,
weißt du? Warum singen wir eigentlich nicht?
Auch als komische Darstellerin hatte sie erste Erfahrungen im Netzprogramm machen können.
Ich mache ja nicht nur Stand-up-Comedy, ich mache ja auch noch ganz viele andere Sachen für Geld.
Beim jugendlichen Internet-Videoangebot Funk, mit dem die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten den Anschluss ans junge Publikum suchen. #OMG hieß die kürzeste Sketch-Serie.
Und das war für mich total wichtig, jetzt auch im Nachhinein, weil ich fand es echt cool, mal so Schauspiel zu machen, Drehbücher zu bekommen, die zu lesen, einen Aufbau von einem Sketch zu sehen. Wie schreibt man sowas? Ich habe selber auch Sketche dafür geschrieben, mit dran gearbeitet an Sketchen und an der Visualisierung davon und fand es total toll als Erfahrung, das mitzunehmen. Tolle Leute kennengelernt, YouTuber kennengelernt, wie ein Phil Laude oder Pesh Ramin oder Matthias Roll, also TC von YTT. Diese ganzen YouTuber, diese Welt einmal da einzutauchen und zu sehen, wie sind die denn so eigentlich drauf. Einmal hatte ich so eine ganz witzige Szene mit einer Kollegin, Jana Styries, auch eine YouTuberin, die hat mit mir das gespielt, wo mein Handy ins Klo gefallen ist und ich so total durchdrehe.
Ich habe gewusst, dass Miras Hände fertig waren. Sie hatte sie gerade noch eingecremt und ich habe sie gewarnt, nicht texten, sonst fällt es noch ins Klo.
Und wir haben das halt in so ein scary Format gemacht und haben das so wie so ein Mord nachgespielt und es ist echt witzig.
Lena hat sofort versucht, eine Lösung zu finden. Und ich auch. Ich habe direkt versucht, mein Handy zu trocknen, indem ich Reis in die Kloschüssel kippte.
Nein, Mira, lass das! Das bringt doch nichts! Du verlässt mich nur Hilfe auf der Hilfe! Nein, lass das!
Ich konnte nichts mehr machen. Ich meine, was sollte ich tun?
Also das fand ich schon sehr lustig. Oder halt immer diese Sketche, die ich dann mit dem Kollegen Phil Laude hatte, wo wir uns Emojis schicken, wo wir nur in Emojis antworten und da immer was reininterpretieren und dann auf einmal jemand ein falsches Emoji schickt und alles ineinander bricht und wir uns total streiten in Emojis und dann reden wir am Ende und haben alles falsch verstanden und unterhalten uns auch in Emojis und es ist einfach irgendwie, ja, witzig gewesen.
Wir haben eine Sketch-Comedy gedreht, so, für YouTube, die heißt Oh mein Gott und wir hatten damals wirklich so ein paar Drehs gehabt mit so ein paar Promis, also gut, Sarah Lombardi, ich weiß nicht, ob sie ein Promi ist, aber sie war auch dabei, so, ne, und David Hasselhoff, das fand ich krass, so, ne, und wir fanden das alles total spannend, mal zu sehen, wie so ein Hollywood-Star ist und er kam auch so an, ne, auch mit so einem teuren Auto und so und er hat einen eigenen Campingbus bekommen für sich und seine Freundin oder Tochter oder so, keine Ahnung, die war sehr jung auf jeden Fall, wir wussten nicht so richtig, was in welchem Verhältnis die stehen. Und die waren immer in diesem Campingbus. Wir waren alle in einer Toilette untergebracht und er hat einen Campingbus, weißt du? Und er wurde immer abgeholt von einem Typen, der sich um ihn gekümmert hat. Der hat immer geklopft und hat gesagt, David, jetzt drehen wir, komm raus. So. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich habe gemerkt, David Hasselhoff ist einfach nur cool, weil irgendwann hat der Typ so geklopft, ne, hat gesagt, David, wir drehen. Und David Hasselhoff macht auf, mit Hose offen, Gürtel, ne, so, und sagt, hey man, don't knocking when the trailer's rocking because I'm fucking. Dann dachte ich so, okay, krasser Typ so, ne? Ja, total geil. Ne? So, und dann kommt er raus und dreht wie eine Eins. Ne? Und der Dreh war tatsächlich so, ich beschreibe den kurz, es war in der Nacht, ne, und der Dreh fand in Frechen bei Köln statt, so im Industriegebiet um 1 Uhr nachts. Also da, wo man David Hasselhoff jetzt erwartet. So. Und da waren wir und es war wirklich echt tief, eine tief schwarze Nacht. Und David Hasselhoff hat einen Nachbau von Kit bekommen, ne, Knight Rider, und fuhr dann vor und hat einen Kollegen von uns eingesammelt. Und dann sind sie in die Nacht davon gefahren. Das war die Szene mit David Hasselhoff. Und wir standen so alle im Hintergrund und so. Und dann war alles super gelaufen. Das Problem war, dass in die Nacht davonfahren jetzt nicht so richtig war, denn diese Straße führte direkt in einen deutschen Kreisverkehr.
Das Problem war, David Hasselhoff kannte den nicht und fuhr einfach falsch rum in den Kreisverkehr. Nur mit diesem Knight Rider-Licht vorne, ja, fährt da rein und es ist nichts passiert, obwohl zwei Autos kamen. Und ich dachte mir, das ist schon, es ist nichts passiert, aber wie geil wäre diese Geschichte geworden, wenn du so erzählst, irgendwie so, ne, Lukas erzählt so, so zu Hause irgendwie, ey Schatzi, du weißt nicht, was mir letztens passiert ist, ne? Ey, da bin ich so im Frechen, ne? Im Industriegebiet um 1 Uhr nachts, ne? Fahr so in Kreisverkehr, auf einmal kommt mir David Hasselhoff entgegen mit Kit und fährt mir voll in die Karre.
Hashtag OMG, ein Format, das aus Kanada importiert und für den deutschen Jugendmarkt nachproduziert wurde, ist nach der zweiten Staffel nicht mehr am Start. Und auch die Konferenz im Benz liegt, zugunsten der Live-Shows von Jacqueline Feldmann, derzeit eher brach. Regelmäßig zu hören aber ist sie in der knapp einminütigen Radiocomedy Two Girls, One Chat auf 1 Live, als Sketchpartnerin von Lena Liebkind, der Autorin der Serie.
Ich schreibe an Sketchen im Moment. Ich würde gerne Sketch-Sendung verkaufen, weil ich echt viele Ideen für Sketche habe. Also das würde ich eher verkaufen als Konferenz im Benz. Also falls hier jemand zuhört, ich habe eine Sketch-Sendung, Leute. Nein, also das ist so, das mache ich gerne. Und natürlich jetzt Sommer auch ein bisschen einfach mal neue Dinge erleben, damit ich auch dann im August, September neue Sachen schreiben kann für mein neues Programm.
Als junge Künstlerin spielt Jacqueline Feldmann noch mit den Formen und Themen, orientiert sich, wie gesagt, am eigenen Erleben und präsentiert das durchaus mit einem Schuss Selbstironie und mit der Hoffnung, ihren jungen Zuschauerinnen etwas mit auf den Weg zu geben. Und seien es auch nur ihre Erfahrungen mit der veganen Ernährung, die sie aber bewusst nicht aus der Perspektive der ewigen Kritiker lächerlich macht.
Da dachte ich, da ist so viel Potenzial drin, ne? Und es gibt keinen Comedian, der positiv über Veganismus redet. Es gibt keinen, der das selber macht, sondern es gibt nur immer die Leute, die anti-vegan, so, ey, die Veganer, die fressen doch hier nur die Pflanzen weg, so, ne? Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja gar nicht so. Das ist noch viel tiefer. Und ich dachte mir, nee, ich möchte endlich mal diese Veganer-Sachen einfach mal aus der anderen Sicht darstellen. Das war für mich so ein Anspruch und die Herausforderung, Comedy zu machen, die nicht anti alles ist, sondern auch mal für etwas spricht.
Ja, Stimmung, geil, ne? Das ist super, ne? Jetzt die einen denken so, oh, das war eigentlich bis jetzt ganz nett. Wo ist der Ausgang? Ja, es ist echt krass. Ich habe mich damals dazu entschlossen, mich vegan zu ernähren, einfach weil ich mal wissen wollte, wie es ist, gehasst zu werden. Ich habe herausgefunden, Veganer haben es echt unheimlich schwer in Deutschland, ne? So in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und ich habe mich mal gefragt, warum ist das so? Wir in Deutschland, wir sind ja relativ offen, ne? Was das alles so angeht. Ne? Wir sind ja so, Ehe für alle, ja. Ne? Aber bei Tofu für alle, da hört es auf. Ne? Da sind irgendwie alle raus. Und ich bin ehrlich, vegan sein ist total geil. Weil erstmal reflektierst du deine Ernährung, das ist mal nicht schlecht. Dann tust du der Umwelt was Gutes, den Tieren, dir selbst und das Beste. Plötzlich kümmern sich alle um dich und interessieren sich für deine Blutwerte. Das ist sehr geil. Ne, weil auf mich kommen die Leute mal zu und sagen so, ey Jacqueline, du bist vegan. Was kannst du denn überhaupt noch essen und trinken? Ey, du hast doch bestimmt voll die Mangelerscheinung, deswegen bist du auch so blass, ne? Und dann sag ich mal, ja stimmt, ey, scheiße, ey. Alle Veganer, die ich bisher kannte, alle tot. Ja, ich verarsche die immer ein bisschen, ne? Weil die verarschen mich auch. Und dann kommen die immer mit so Witzen an, ne? Diese, kennt ihr diese Fleischjochens? Dann kommen die auf mich zu, ne? Und dann sagen die so Sachen wie, ja, Jacqueline, du bist vegan. Du isst meinem Essen das Essen weg. Und dann stehe ich da und sage so, okay, Leute, ich entschuldige mich sofort, wenn ihr mir eine Kuh zeigt, die sich asiatische Woknudeln mit Kokosmilch und Soja macht. Sofort. Und dann sagen die so, nein, das Gras. Und ich sage, Alter, ich esse kein Gras, okay? Ich rauche das höchstens. Aber die sind so geil. Ne? Viele haben dieses Vorurteil tatsächlich über Veganer, dass wir alle in Jute gehüllt an alten Baumrinden lutschen und uns gegenseitig mit Matcha und Humus einreiben. Das ist so bekloppt. Ja, aber gut, die Leute, die das denken, die denken auch, Quinoa ist eine Sprache. Ja. Jetzt denkst du hier vorne, dir, was labert die da? Ich verstehe nur Bulgur. Ne? Ja, so. Nee, das ist echt, es ist auch ein bisschen schwierig. Ich bin ehrlich, am Anfang war es wirklich was komisch, ne, sich so umzustellen. Und manchmal habe ich auch vergessen, dass ich vegan war. Ja, vor allem nachts besoffen um 3 bei McDonald's. Ja, da sagst du ja nicht einfach, ne, so, hallo, ich hätte gerne einmal 20 Chicken McNuggets, aber ohne Chicken und ohne Mac und ohne Nuggets und alles, ne. Und dann packen sie mir alles in eine Apfeltasche rein. Das sagst du ja nicht, ne. Das ist so, das ist ein bisschen schwierig. Und auch sich so, bei meinen Eltern, das war auch sehr schwierig, ne, sich so da so vorzustellen, so, ja, ich bin jetzt vegan, ich ernähre mich jetzt vegan. Das war komisch, weil meine Eltern fressen auch irgendwie so Fleisch mit Fleisch und mit Fleisch.
Und dann bin ich zu denen hin und habe das einfach mal rausgehauen. Ne? Ich so, Mama, Papa, ich wollte euch noch was sagen. Ich ernähre mich jetzt vegan. Und meine Mutter, Gott sei Dank, Jacqueline, wir dachten schon, du bist Influencer. Mein Vater hat geheult. Also, Jacqueline, wie kannst du nur? Was sollen unsere Nachbarn denken? Du bist doch unser eigenes Fleisch und Wurst. Was soll Es war sehr schön mit denen. Meine Eltern waren super. Aber ich muss auch sagen, meine Freunde haben das super akzeptiert tatsächlich am Anfang. Aber es war schwierig, mit denen irgendwo essen zu gehen. Das war wirklich schwierig. Ich war mal mit zwei Comedy-Kollegen in München und wir sind so durch die Straßen gelaufen und die beiden hatten so richtig Hunger. Und ich natürlich auch. Und die waren aber so, das waren so wie Chris hier vorne, ne? Das waren so richtige Männer, ne? Die waren so, ja doch, Chris, hab Selbstvertrauen, ne? So. Die sind so durch die Straßen und die beiden so, wir haben Hunger, ne? Wir wollen Fleisch, ne? Und haben dann so gesagt, so, ja, wir machen bayerisch, wir gehen richtig schön deutsch essen. Und dann haben die mich angeschaut und haben so gesagt, ah, nee, geht ja nicht, wir haben ja Jacqueline dabei. Wie so ein Hund, den man nirgendwo mit hinnehmen darf. Ja? Ey, ich sehe schon demnächst vor so Restaurants, so Veganer müssen draußen bleiben. Und dann so vorne noch so eine Schale Feldsalat für uns. Ja. Ja, oder das ist auch geil, wenn du so reingehen würdest und dann kommen die vom Restaurant auf dich zu und sagen dann so Sachen wie so, ah, sie sind drei Personen, ja, und ein Veganer dabei. Ah, ja, kein Problem. Können sie abgeben, so wie bei Ikea, ne? So. Ja, der ist dann auch so lange im Falafelbällchenladen, kein Problem. Ich warte da noch drauf. Aber so lange warte ich in der Kneipe und trinke mein Bier genüsslich, denn zum Glück ist Alkohol vegan, denn sonst könnte ich ja gar nichts mehr trinken.
Die Comedy ist für mich ein wunderbares Mittel, einmal ein Vorbild zu sein, Leuten vielleicht etwas mitzugeben anhand meiner Geschichten. Das finde ich ganz toll und auch, dass die Leute sehen durch, sage ich mal, meine Social Medias wie Instagram, Facebook, YouTube, was ich sonst noch so mache, damit sie auch sehen, hey, da ist jemand, der macht einfach so sein Ding, die macht, was sie will, die sagt, was sie will und funktioniert ja eigentlich ganz gut. Und das vielleicht einfach so ein bisschen auch als Motivation zu sehen, dass sie das selber auch machen können. Man muss nicht immer in einem Job festgefahren sein, sondern man kann ganz viele Dinge machen. Und das ist ganz toll, immer wieder zu lernen und durch so etwas auch andere zu motivieren irgendwann. Ne? Das, finde ich, ist das Schönste. Ist auch das schönste Erlebnis, was ich in der Comedy-Szene bisher hatte, dass ich ein Mädchen, die bei meinem Auftritt war, so inspiriert habe, dass sie selber angefangen hat, Comedy-Poetry-Slam-Texte zu schreiben und dann selber auf die Bühne gegangen ist und mir das geschrieben hat, wie toll das für sie war und dass sie das nur gemacht hat, weil sie mich gesehen hat. Und das ist für mich eigentlich das Schönste bisher, was passiert ist. Und so etwas noch in Zukunft weiterhin zu schaffen, andere Leute zu inspirieren und zu etwas hinzuführen, wo sie vorher noch gar nicht dachten, dass sie das können, das ist, glaube ich, das Schönste so für mich an der Comedy. Und deswegen mache ich das auch so gerne.
Jacqueline Feldmann ist eine Comedienne, die es ernst meint, leichtfüßig daherzukommen, die den Spagat zwischen den Generationen nicht scheut und doch genau weiß, dass Leben Mut zum Risiko bedeutet. Aber dass man vor allem eins tun muss, sich seine Träume bewahren und am besten verwirklichen. So wie sie, eine echte Powerfrau, die, wie sie sagt, mit beiden Beinen voll auf dem Schlauch steht.
Ich habe echt mal in einer WG gewohnt tatsächlich und ich fand das echt anstrengend, weil du kannst echt Glück oder Pech haben mit deinen Mitbewohnern. Voll viele haben Glück, aber ich hatte echt mega Pech. Ich hatte wirklich die zwei anstrengendsten Mitbewohner, die du haben kannst, und zwar den Typen, der einfach gar nichts macht, ja, wirklich nicht mal eine Socke von rechts nach links räumt, und dann auf der anderen Seite das andere Extrem, das Mädel, was nur am Putzen war. Die war nur am Putzen, wo ich mir immer dachte, ey, was studiert die? Putzen? Ist das ihr Leben? Die kam auch immer zu uns und hat gesagt, oh, ihr beiden seid so schlimm, ey. Könnt ihr bitte das Badezimmer putzen? Ihr kriegt sonst Minuspunkte, das steht auf dem Putzplan. So. Das war ihr Leben, dieser Putzplan, diesen zu gestalten und wirklich auszufüllen. Und ich habe das echt nicht ausgehalten mit denen, weil die so anstrengend waren. Und ich war als Erste in der Wohnung und bin dann zu denen irgendwann hin und habe gesagt, hier, passt mal auf, ihr zwei, es tut mir echt leid, aber ihr seid so schlimm, ich schmeiß euch raus. Ja. Ja. Und dann haben meine Eltern mich rausgeschmissen.
Für mich bedeutet es, auf der Bühne zu stehen, einfach ja, wie angekommen zu sein. Also es ist ganz schwer zu beschreiben, aber auf der Bühne, immer wenn ich hochgehe, vorher mein Leben in Flammen stand quasi. Also jetzt mal, sage ich mal, man hat ja auch im Privatleben, man hat Probleme wie jeder andere auch und man ist überfordert mit seinem Leben. All das brennt im Backstage und dann gehe ich auf die Bühne und sehe diese Leute, die einfach nur da sind, um auch aus diesen Flammen und dieser Überforderung aus ihrem Leben vielleicht einfach mal auszubrechen Und wir sind alle deswegen da, um uns einfach ein bisschen einen schönen Abend zu machen und uns zum Lachen zu bringen. Auch gegenseitig, weil ich habe ja auch Spaß auf der Bühne mit den Leuten. Das ist das Schönste, weil du gehst auf, also ich gehe auf die Bühne und alles ist egal. Es ist alles egal. Komplett. Und das ist auf der Bühne das beste Gefühl, weil das ist nur dieser Moment, der zählt. Und das vergessen ganz viele Leute im Alltag, den Moment wahrzunehmen. Und der ist in der Comedy einfach so krass präsent, weil es ist nur in diesem Moment da. Das ist das schönste Gefühl, was ich dort empfinde. Und da fühle ich mich dann einfach vollkommen und einfach glücklich. So, Punkt.
Sie hörten plötzlich Zukunft und andere Assoziationen.
Ich mag das nicht, wenn ich Leuten mein Leben in die Hand gebe und sage, hier, macht mal für mich.
Die Comedienne Jacqueline Feldmann.
Ich kann zum Beispiel, ich schäme mich auch voll dafür, ich bin Sauerländerin und ich kann kein Bier mit einem Feuerzeug aufmachen. Ich kann es nicht.
Ein Porträt von Achim Hahn. Redaktion Daniela Meyer und Kerstin Janse.